So, ich wollte eigentlich starten heute Morgen mit einem Witz. Man soll ja immer so ein bisschen lustig anfangen, ne? So ein bisschen die ja auflockern und die Stimmung so ein bisschen hier anzuheizen. Das muss ich aber eigentlich gar nicht bei den Temperaturen, aber egal. Jetzt ist mir gerade der Witz hier irgendwie hier entglitten sozusagen auf meinem Gerät, aber vielleicht kriege ich ihn auch so zusammen. Und der Witz soll uns so hineinführen in mein Thema heute, was nicht so einfach ist. Deswegen gucken, ob ich den Witz noch zusammenkriege. Der ging so, den habe ich mir gerade noch mal erst, als ich hier war, eigentlich herausgesucht. Der Richter fragt die Angeklagte: Sind Sie denn jetzt sicher, ob dieser Mann derjenige war, der Ihr Auto gestohlen hat? Woraufhin die Frau sagt: Nach der Rede von dem Verteidiger bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob ich ein Auto überhaupt besessen habe. Ja? Und dieser Witz lautet: Im Zweifel. So, und das ist mein Thema heute. Es geht um das Thema Zweifeln. Ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht, was ich euch denn heute Morgen so mitbringen soll und was mich selber beschäftigt. Das ist ja auch irgendwie ganz wichtig, dass man nicht irgendwas predigt, was einen gar nicht jetzt so gerade interessiert. Und etwas, was mich schon seit einiger Zeit verfolgt oder auch seitdem ich Christ bin, ist durchaus das Thema Zweifel. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte aus der Apostelgeschichte 12, die ihr vielleicht kennt und die finde ich sehr schön, weil sie auf der einen Seite etwas von Gottes wunderbare Errettung und seinem Eingreifen zeigt, aber auch auf der anderen Seite sehr menschlich daherkommt. Apostelgeschichte 12. Und ich lese so die wichtigsten Verse daraus hervor. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Klammer auf, ich finde das eine der schwierigsten Verse eigentlich im Neuen Testament. Hier wird nichts weiter irgendwie erklärt. Es ist einfach nur ein Vers, ein Satz. Herodes tötete Jakobus, den Jakobus, den Bruder des Johannes, diese Donnersöhne von Jesus genannt, die am Anfang des Evangeliums vorgestellt werden, so als Fischer und so weiter. Und hier ist einfach sein Leben zu Ende. Punkt. Einfach nur mal in Klammern gesetzt. Darum geht es mir jetzt heute Morgen nicht. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. So wurde nun Petrus ins Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Merkt euch das mal. Ja. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in den Raum. Und er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und es tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete: Petrus steht vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Was sagen sie zu der Magd? Du bist von Sinnen? Sie sitzen beisammen, beten doch ganz offensichtlich um Befreiung des Petrus oder was sonst sollten sie dort jetzt gerade beten. Dann erleben sie live die wunderbare Erhörung ihrer Gebete und alles, was sie zu der Magd sagen, ist: Du spinnst ja. Kann doch gar nicht sein. Petrus und frei. Sie zweifeln. Und ich stelle mir vor, wer da alles versammelt ist. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil der engsten Jünger dort gewesen ist, um zu beten. Die Kerngemeinde. Jene, die Jesus zu Lebzeiten erlebt hatten, die vor gar nicht allzu langer Zeit mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Diese zweifeln. Und ich habe gesagt, dass mich dieses Thema seit einiger Zeit verfolgt, im negativen Sinne. Ich wünschte, ich hätte so einen unerschütterlichen Glauben. Ich wünschte, dass alles, was an guten Samen bei mir ausgesät wird, wie in der Geschichte vom Seemann beschrieben, auf guten Boden fällt und Frucht bringt. Aber das tut es nicht. Und oftmals scheint es mir, dieser gute Samen fällt auf den Weg und dann kommen die Vögel und picken es weg. Gute Dinge, die ich mit Gott erlebe, geraten im Nachhinein wieder in Vergessenheit oder werden beschönigt oder in die Kategorie Zufall hineingesteckt. Und tatsächlich, in letzter Zeit geht es mir oft so, es kommt ein Gedanke hoch, was ist, wenn du dir alles doch bloß eingebildet hast? Wenn am Ende meiner Zeit hier alles wie eine Seifenblase zerplatzt und Gott doch nur eine Illusion ist. Ich doch nur ein Zufallsprodukt bin und so weiter und so weiter. Meine Gedanken drehen sich um nicht erhörte Gebete. Ich erlebe es ja auch anders, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so von diesen großen Gebetserhörungen etwas vernimmt, wenn man hört, dass wieder halt Menschen geheilt worden sind, auf wunderbare Weise, dass eine Erweckung irgendwo ausgebrochen ist, passiert das ja meistens eher nicht da, wo man wohnt, sondern eher in Afrika oder Asien oder in Südamerika oder so. Dann ein nächstes. Seit ich Vater bin, reagiere ich sehr empfänglich darauf, wenn ich höre, dass Kinder misshandelt oder gar getötet werden. Und doch passiert es tagtäglich, vielleicht jetzt in diesem Moment. Und Gott schaut zu. Ich kann das alles theologisch erklären. Ich weiß, dass wir in einer gefallenen Welt leben und so weiter. Aber dennoch löst es in mir manchmal eine Spirale des Zweifels aus. Wie gesagt, ich finde das nicht schön. Ich möchte glauben, felsenfest, unerschütterlich, am liebsten so wie Kinder. Wenn ich meinem vierjährigen Sohn Jesse aus der Bibel vorlese, von David und Goliath, von Jesus, von der Arche Noah, glaub nicht, dass er irgendwie jetzt sagt, also Papa, hat denn jemals jemand die Arche gefunden? Oder passen auf dieses Schiff tatsächlich alle Tiere? Und die Sintflutgeschichte ist doch nur irgend so ein lokales Ereignis einer Überschwemmung, welche in der Bibel irgendwie zu einem großen Epos aufgebauscht wurde. Natürlich nicht. Nichts dergleichen. Mein Sohn glaubt die Geschichten, wie er sie in der Kinderbibel hört. Gott sei Dank. Wirklich Gott sei Dank, dass ich wissen darf, dass dieser Samen zumindest zunächst auf guten Boden fällt. Was später wird, weiß ich nicht. Ich komme ja aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Daher empfand ich bzw. empfinde ich es als großes Geschenk, als 23-Jähriger Jesus Christus begegnet zu haben und glauben zu dürfen. Und leider gibt es dabei auch einen anderen Wegbegleiter, der dann und wann immer mal wieder auftaucht und winkt. Und das ist der Zweifel. Und ich möchte heute Morgen zweierlei tun. Ich möchte sozusagen einmal Partei ergreifen für den zweifelnden Christen und ich möchte schauen, wie ich oder wie wir mit unseren Zweifeln umgehen können. Partei ergreifen für den zweifelnden Christen. Wisst ihr, als Christ oder als Christin zu sagen, man hat manchmal mit Zweifeln zu kämpfen, ist ja gar nicht so leicht. Man muss ja befürchten, doch ein wenig schräg angeschaut zu werden. Gerade wenn man schon so lange wie ich mit Gott unterwegs bin oder man vielleicht eine Leitungsfunktion inne hat. Und das Fiese ist dann ja, dass man da nicht nur mit seinen Zweifeln kämpft, sondern dass auch dann noch das schlechte Gewissen obendrauf kommt. Aber ich denke, das müssen wir nicht haben. Denn Zweifel zu haben, wird in der Bibel ja nicht ausgeklammert. Jetzt frage ich einfach mal in die Runde hinein euer Bibelwissen ab. Könnt ihr mir Personen in der Bibel sagen, die auch mit Zweifeln oder Unglauben gekämpft haben? Thomas natürlich. Genau. Sarah, genau. Als ihr ein Kind versprochen wurde, woran sie aber nicht glauben wollte. Deswegen ja auch diese vielen. Abraham auch. Petrus auf dem Wasser, habe ich ja auch, ja. Fällt euch noch jemand ein? Ich habe hier noch Gideon zum Beispiel, der viel mit seinem Vlies irgendwie herumhantiert hat. Johannes der Täufer, der Jesus fragte, bist du jetzt der versprochene Retter oder sollen wir noch auf jemand anderes warten? Josua, finde ich auch, bevor er das Land erobern sollte, brauchte sehr viel Zuspruch. All diese Menschen. Ja. Und die Frage ist, wurden diese Menschen in der Regel von Gott deswegen fallen gelassen? Nein. Und hier ist mein Merkvers für heute Morgen. Wenn ihr alles vergesst, wahrscheinlich werdet ihr den größten Teil, es ist ja einfach so bei Predigten, man hört ja jede Woche irgendwie was, alles vergesst, aber das solltet ihr einfach mal mitnehmen. Ein Merkvers für heute, für diejenigen, die zweifeln, aber auch für diejenigen, die es nicht tun. Das habe ich gefunden im Judasbrief. Ganz interessanter Brief, überliest man ja schnell, hat ja irgendwie gerade mal 25 Verse. Also so ein für Bibelanfänger schön, da kann man sagen, man hat mal ein Buch der Bibel durchgelesen in 3 Minuten. Also im Vers 22 heißt es, mit denen, die im Glauben unsicher geworden sind, habt Erbarmen und kümmert euch um sie. Oder Luther-Übersetzung, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Und damit befinden wir uns ja in guter Tradition mit Jesus, der mit solcher Art von Zweifeln umgehen kann. Thomas. Ich greife einmal die Geschichte von Thomas heraus. Als Jesus nach seiner Auferstehung zahlreichen Jüngern erschien, war Thomas nicht dabei und konnte den Erzählungen nicht glauben. Niemals werde ich das glauben, hat er gesagt. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Sonst nicht. Und dann nach 8 Tagen erschien den Jüngern, und diesmal war Thomas mit dabei, plötzlich wieder Jesus und sagt zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Jesus verurteilt den Thomas eben nicht. Er hatte Erbarmen mit ihm und erfüllt ihm seinen Wunsch. Dadurch kann Thomas ausrufen, mein Herr und mein Gott. Und von ihm berichten die alten Kirchenväter, dass seine Missionstätigkeit ihn in das heutige Irak und Iran führte und sogar nach Südindien, wo er dann aufgrund seiner Missionstätigkeit starb. Nicht schlecht für einen, der gemeinhin als Thomas der Zweifler bekannt ist. Wisst ihr, ich glaube, Gott kann mit unseren Zweifeln umgehen, solange wir eine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben. Das ist das Entscheidende. Seht ihr, ich habe trotz meiner Zweifel eine hundertprozentige Glaubensgewissheit. Berufen mich auf sein Wort. In Römer 10,9 heißt es, wenn ihr mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Diese Herzensentscheidung habe ich getroffen. Ich habe mich sogar aufgrund dessen taufen lassen. Ich weiß jetzt noch genau, wie kalt das Wasser war damals, was mich umspülte, und sehe jetzt noch den Wasserfall vor mir, der in dem kleinen Tümpel hinabfloss, in dem ich getauft wurde. Das war in Neuseeland, das war sehr schön. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, es gibt legitime Zweifel, aber auch eine andere Art von Zweifel, die aus einer Nichtentscheidung von Jesus herrührt. Und ich glaube, von dieser Art Zweifel berichtet Jakobus. Ich lese einmal aus Jakobus 1 vor. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Und ich möchte unser Augenmerk auf Vers 8 legen. Ein Mann mit geteiltem Herzen. Jakobus benutzt hier ein Wort, was nur er alleine im Neuen Testament verwendet. Und das auch nur an 2 Stellen in seinem Brief. Es heißt auf Griechisch, die Psuchos. Also übersetzt könnte man sagen, ein Mann mit doppelter Seele. Dies bedoppelt, Psyche ist die Seele. Dieser Mann hat keine eindeutige Entscheidung getroffen für Jesus. Die eine Seele sagt von ihm ja, die andere aber nein. Ich finde, er ist wie der Mann, von dem Jesus sagt, er legt zwar seine Hand an den Pflug, blickt dabei aber zurück. Er kann sich nicht entscheiden, für oder gegen. Es ist so ein Zwischenzustand. Und ich finde, diese Art von Zweifeln müssen wir abgrenzen zu den inneren Zweifeln eines gläubigen Menschen, wie wir sie überall in der Bibel finden. Nächster Punkt, was tun bei Zweifeln? Wie kann ich jetzt mit meinen Zweifeln umgehen? Und ich denke, dass Gott mit uns jedem persönlich einen Weg geht. Für den einen mag dies oder jenes besser sein. Ich möchte aber ein paar Gedanken dazu äußern, die mich persönlich auch ansprechen. Erstens, schreibe auf, wenn du etwas mit Gott erlebt hast. Ich hatte eingangs erwähnt, manches Mal kommt es mir so vor, als wenn der gute Samen, der ausgesät wird, schnell von den Vögeln aufgepickt wird. Wir haben einen Feind, den Satan, der großes Interesse an unserem Unglauben hat. Und er ist es ja, den Jesus in seinem Gleichnis meint, wenn er von den Vögeln redet, die das Wort wegklauen. Was tun dagegen? Ich habe einige Zeit Tagebuch geführt und insbesondere darin meine Erlebnisse mit Gott aufgeschrieben, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Das schaffe ich jetzt gerade aus Zeitmangel nicht oder weil ich dem nicht die hohe Priorität einräume. Ich weiß, ich müsste es und ich habe mir jetzt auch wieder fest vorgenommen, es zu tun. Denn ich habe in der Vergangenheit gemerkt, wie es meinen Glauben stärkt, wenn ich mich daran erinnere, was ich Gutes mit Gott erlebt habe. In 5. Mose fordert Gott sein Volk auf, ja, seine Worte nicht zu vergessen. Da heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Ich weiß nicht, ob ihr mal so Bilder gesehen habt von orthodoxen Juden. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Ich habe jetzt den Fachwort, habe ich jetzt nicht mehr genau, wie das, was es bedeutet. Aber man kann halt sehen, es sind so Riemen, die sich orthodoxe Juden so umbinden. Dann gibt es so kleine Kästchen, die haben sie ja auf dem Kopf und am linken Oberarm auch, also nahe am Herzen. Und in diesen Kästchen sind Verse von der Tora, also von den ersten 5 Büchern Mose, den 5 Büchern Mose drin enthalten. Richtig? Richtig. Genau. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie zu Hause eure Wohnungstüren oder irgendwas, die Pfosten davon irgendwie einritzen oder irgendwas. Wir haben ja auch andere Dinge. Wir können ein Tagebuch nehmen, wir können ein Smartphone nehmen, wir können einen Computer nehmen. Aber es ist gut. In diesem Fall, denke ich, geht es darum, dass wir eben um Gottes Wort zur Erinnerung, ja, nicht zu vergessen, ja, das einzuritzen in die Tore, ja. Das kann ich nicht sagen, ja. Für mich in erster Linie geht es darum, wie das eben halt auch hier steht, dass es darum geht, Gottes Wort zu verinnerlichen und vor Augen zu haben, sich daran zu erinnern. Zweiter Tipp, schau dir die Schöpfung an. Im Psalm 8 heißt es, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Muss er nur vor die Haustür gehen und mir die Bäume genauer betrachten, gerade jetzt so im Frühling, was für eine Pracht. Die verschiedenen Arten von Bäumen, die verschiedenen Blätter und Blüten, überall brummen und summen Insekten herum, die Vögel zwitschern, da ist es manchmal, als ob die ganze Schöpfung zu einem förmlich schreit und du glaubst, dass es alles zufällig entstanden. Ich habe einmal gelesen, dass jedes einzelne Blatt, welches im Frühjahr neu entsteht, von der Auferstehungskraft Gottes zeugt. Jesus fordert uns auf, beim Thema Sorgen von uns wegzuschauen und auf die Schöpfung zu gucken. Seht die Raben an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und Gott ernährt sie doch. Seht die Lilien, selbst Salomo in seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Und über das Sichtbare hinaus denke ich auch an andere immaterielle Dinge. Ich frage mich oft, wie es sein kann, dass unsere Gesellschaft so gut funktioniert. Es gibt Kriminalität, es gibt schwere Verbrechen, es gibt den Rüpel, der sich irgendwie in der Schlange vordrängelt, aber insgesamt hat doch der Mensch etwas in sich, das ihn mehr sein lässt als nur ein höher entwickeltes Tier. Liebe, Kreativität, Mitgefühl. weil das zeugt von einem unsichtbaren Schöpfer, der uns als sein Ebenbild erschaffen hat. Und drittens, erzähle Gott von deinen Zweifeln. Sei ehrlich zu ihm. Wisst ihr, wir können Gott ja sowieso nichts vormachen. Wir können ihn nicht enttäuschen. Enttäuschen können wir Menschen, denen können wir was vormachen und irgendwie ein falsches Gesicht vortäuschen. Aber Gott kennt uns durch und durch. Er ist nie enttäuscht von uns, weil er uns durch und durch kennt. In Philipper 4, 6 heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem. Sondern in allem, das meint tatsächlich in allem, sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir können ihm auch unsere Zweifel bringen. Du kannst vielleicht sogar Danke sagen für deine Zweifel. Denn sollen nicht alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen? Wer weiß, ob nicht auch deine Zweifel dir zum Besten dienen. Bei mir ist es so, dass wenn ich Zweifel habe, dass ich nochmal Gottes Nähe oder in Gottes Wort hineinschaue, dass ich Gottes Nähe suche. Und es mag noch mehr Dinge geben, die wir mit Zweifeln umgehen, aber aus Zeitgründen möchte ich nun einen letzten Gedanken noch hinzufügen. Dieser lautet, Gott kann dich so gebrauchen, wie du bist. Ob zu 100% fest im Glauben stehend oder als zweifelnder Glaubensbruder oder Glaubensschwester. Dazu möchte ich zum Schluss die bekannten Bibelverse aus Matthäus 28, 16 vorlesen. Den sogenannten Missionsbefehl. Ja, kennt man auch darunter. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach zu jenen, die festen Glaubens waren, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zu den anderen, die im Herzen zweifelten, sprach er, packt euch und erzählt bloß niemanden von mir, damit nicht etwa andere noch angesteckt werden von eurem Unglauben. Genau, wir wissen, ihr habt sehr gut die Bibel gelesen, das steht da nicht. Jesus sprach zu allen seine 11 Jünger, geht hin, lehrt sie. Die zweifelten, sollten sogar lehren. Wisst ihr, habe ich ja gefragt, darf ich überhaupt heute Morgen mich hier hinstellen und predigen? Dürfen wir unseren Dienst tun, wenn wir manchmal nicht so richtig wissen? Ich denke, ja, natürlich. Weil es ja nicht um uns geht, weil es Gottes Kraft ist, weil es nicht unser Wort ist, weil es Gottes Wort ist. Und wer weiß, ob nicht diejenigen, und damit schlage ich mal einen Bogen wieder zu der Anfangsgeschichte, die Jünger, die im Haus von Maria versammelt waren, wer weiß nicht, ob nicht diejenigen, die hier nicht zweifelten nach Jesu Himmelfahrt, doch Bedenken hatten, ob denn alles seine Richtigkeit hat. Vielleicht gehörten die Nichtzweifler hier später zu denjenigen im Haus der Maria, die bei Petrus wunderbare Errettung sagten, kann nicht sein. Er möchte gerne noch mit uns beten. Ich danke dir, lieber Vater, dass du uns angenommen hast, dass wir deine Kinder sind. Ich danke dir, dass du uns durch und durch kennst und dass wir mit allen Anliegen zu dir kommen dürfen. Auch mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen. Danke, dass du uns ernst nimmst. Danke, dass du auch darauf Antworten gibst. Herr, du kennst uns heute Morgen, du weißt, wie wir heute Morgen hierher gekommen sind. Danke, dass du uns allen begegnest. Danke, dass du ein Gott bist, der barmherzig ist und gnädig, geduldig. Danke, dass du um unsere menschlichen Schwachheit auch weißt. Aber ich danke dir auch, dass wir beauftragt worden sind von dir, dennoch. Du hast uns beauftragt, hinauszugehen in die Welt, Jünger zu machen, zu lehren, zu taufen. Danke, dass es nicht unsere Kraft ist, sondern dass es deine Kraft ist, dass es nicht unser Wort ist, sondern dass es dein Wort ist, was Veränderung bringt Und danke, dass wir uns dir als deine Gefäße zur Verfügung stellen dürfen. Danke, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir einfach wissen dürfen, da wo wir mit dir verbunden sind, Jesus Christus, da reicht alles aus. Deine Kraft in uns reicht aus. Danke dafür, Jesus. Amen.